Chill and Feel, der Podcast für glückliche und gesunde Babys. Gelbbraune Schuppen auf der Kopfhaut, die immer zu jucken, vor allem nachts. Dann plötzlich gerötete Stellen an den Armen, vielleicht auch an den Beinen. Wenn du anfangs noch auf normale Hautveränderungen getippt hattest, stellt sich beim nächsten Kinderarztbesuch eine ganz andere Diagnose, atopische Dermatitis. Mit den verschriebenen Hautpflegeprodukten bekommst du den Ratschlag, auch einmal einen kritischen Blick auf die Ernährung zu werfen. Denn es kann ja gut sein, dass bestimmte Nahrungsmittel Neurodermitis-Schübe bei deinem Baby hervorrufen. Vielleicht stillst du noch oder du hast bereits mit der Beikost begonnen. Sollte ich als stillende Mutter meine eigene Ernährung überdenken oder reicht es, bei der Beikost auf Hautreaktionen zu achten? Du wirst dir Fragen wie diese und noch viele mehr stellen. Lebensmittelunverträglichkeiten und Hautekzeme stehen häufig in einem sehr engen Zusammenhang. Umso mehr freut es mich, heute mit Romy Löffler über das Thema Neurodermitis und Ernährung sprechen zu dürfen. Auch Romys Tochter bekam schon früh die Diagnose atopisches Ekzem. Wie die meisten Eltern setzte sie damals alle Hebel in Bewegung, um ihrer Tochter zu helfen. Mit Erfolg. Welche Rolle das Thema Ernährung dabei spielte, wird sie uns heute verraten. Ich bin Martina, Mama von drei quirligen kleinen Jungs und Gründerin des Faultier-Labels Chill and Feel. Heute zu Gast Romy Löffler aus Chemnitz, Sachsen. Über die Erfahrung mit ihrer Tochter lernte sie, was es bedeutet, wenn juckende und schmerzende Haut den Alltag bestimmen. Viel wichtiger noch, sie fand Wege, die Neurodermitis so weit in den Griff zu bekommen, dass es sich gut mit ihr leben lässt. Heute geht es ihrer Tochter sehr gut. Romys nächster Meilenstein? Sie möchte Familien helfen, deren Alltag wie damals der ihrige von der Neurodermitis bestimmt sind. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Romy. So schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Bevor wir loslegen, magst du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zunächst einmal kurz vorstellen? Wer bist du und wie hilfst du Eltern, deren Kinder am atopischen Ekzem erkrankt sind?
Ja, liebe Martina, erstmal vielen Dank für die Einladung heute. Mein Name ist Romy Löffler. Ich wohne mit meinem Mann und meinen beiden Kindern in Chemnitz und ich bin Neurodermitis-Beraterin und Ernährungsberaterin für Allergien und Unverträglichkeiten. Und mein Anliegen ist es einfach, mit meiner Botschaft viele Eltern zu erreichen, weil es leider so ist, dass die Medizin und die Standardversorgung in diesem Bereich oftmals den Eltern und den betroffenen Kindern nicht weiterhilft. Und ich versuche über Instagram und über meine Website www.nutrischlau.de möglichst viele Eltern zu erreichen, weil leider die Standardversorgung, die medizinische im Bereich Neurodermitis noch nicht optimal ist, wie sie sein müsste und deshalb viele Kinder sehr lange mit dieser Erkrankung zu kämpfen haben. Und darüber hinaus biete ich natürlich auch 1:1 Beratungen an, wenn wir uns dann tiefer im individuellen Fall mit dem Darm, mit der Ernährung, mit der Haut und der Psyche des betroffenen Kindes befassen wollen, weil das ganzheitlich zusammengehört und einfach ganz wichtig ist, um so eine Erkrankung in den Griff zu bekommen.
Ja, vielen Dank, liebe Romy, für diese Vorstellung. Ich selbst habe dich ja über dein Instagram-Profil entdeckt und fand es einfach von Anfang an ganz toll, welche Informationen du zur Verfügung stellst und wie du auf diese Weise allein schon betroffenen Familien hilfst. Du bist ja nicht nur Neurodermitis-Coach oder eben Trainerin, sondern auch Mama eines Mädchens, das zeitweise sehr stark an Hautekzemen litt. Magst du uns erzählen, wie du deiner Tochter letztlich helfen konntest und welche Rolle die Ernährung dabei spielte?
Ja, also man kann schon sagen, dass mein persönliches Schicksal mich da zu meinem Beruf und meiner Berufung geführt hat. Es ging eigentlich recht harmlos damals los. Mit 6 Monaten hatte meine Tochter so eine trockene Stelle am Bein, am Oberschenkel. Und irgendwann stand dann auch fest, dass das Neurodermitis war. Aber es war zum Glück so, dass das mit einfachen Hautpflegemaßnahmen wir gut im Griff hatten. Und leider, als sie dann so reichlich 2 Jahre alt war, kam ein Zeitpunkt, wo sie innerhalb von 2-3 Wochen quasi völlig gekippt ist gesundheitlich und sich das Ekzem plötzlich auf den gesamten Körper ausgebreitet hat. Und ja, von da an war eigentlich an Schlafen nachts nicht mehr zu denken. Der Juckreiz, den sie hatte, aber unerträglich und Das Ganze mündete dann irgendwann schon darin, dass die Haare nicht mehr richtig gewachsen sind. Ihre Lymphknoten waren am Körper geschwollen und der Kindergarten hat uns auch schon signalisiert, dass sie Entwicklungsverzögerungen hatte, weil sie einfach aufgrund ihrer Haut gar nicht mehr in der Lage war, auf verschiedene Konfliktsituationen und so weiter einzugehen, sondern weil sie dann immer in ihren Juckreiz verfallen ist. Was damals an dieser Situation eben so schlimm auch für uns war, war diese Hilflosigkeit. Wir waren dort an einem Punkt, wo wir dann natürlich auch Cortison einsetzen mussten, aber es hat leider nicht in dem Maße geholfen, wie wir uns das erhofft hatten. Es hat nur eine kleine Linderung gebracht, aber das Grundgeschehen war weiterhin so akut. Und wir waren da eigentlich total hilflos und wussten nicht weiter. Und durch Glück sind wir dann in eine Spezialklinik gekommen, für Hauterkrankungen. Und dort, wurde auch sehr großer Wert auf das Thema Ernährung gelegt. Und dort, waren wir auch mehrere Wochen. Das war auch keine leichte Zeit, aber das hat uns schlussendlich wirklich den Durchbruch gebracht und auch mir selber die Augen dafür geöffnet, welch große Rolle die Ernährung bei Neurodermitis spielen kann.
Vielen Dank für deine Offenheit. Ja, wenn wir uns abends erschöpft ins Bett fallen lassen, stören wir uns nicht an den mikroskopisch kleinen Milben, die uns Nacht für Nacht Gesellschaft leisten. Es juckt uns sprichwörtlich nicht, dass unsere Matratze von unsichtbaren Kleinstlebewesen geradezu besiedelt ist. Anders ist dies bei Babys und Kindern, die am atopischen Ekzem erkrankt sind. Denn diese kleinen Menschen brauchen meist kein Mikroskop, um sich der Präsenz der winzigen Störenfriede bewusst zu werden. Ihre Haut verrät es ihnen, die nämlich juckt und juckt. Ähnlich verhält es sich mit vielen Nahrungsmitteln, die grundsätzlich gut und wichtig für eine gesunde Entwicklung sind. Nüsse zum Beispiel enthalten ungesättigte Fettsäuren und wertvolle Mineralien. Kinder mit Neurodermitis dürfen sie aber oftmals nicht essen. Bei etwa einem Drittel aller Kinder mit Neurodermitis treten Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien auf. Du als Ernährungsexpertin weißt vielleicht eine Antwort darauf. Warum ist das so und was hat dies mit dem kindlichen Immunsystem zu tun?
Ja, bei Neurodermitis oder wie man ja auch sagt, dem atopischen Ekzem, liegt oftmals eine atopische Veranlagung zugrunde. Diese wird meist schon von den Eltern vererbt. Die atopische Veranlagung bedeutet also, dass der Körper zu Allergien neigt und eben auch zur Neurodermitis oder auch zum allergischen Asthma. Bei Neurodermitikern ist es eben auch so, dass die Hautbarriere anders aufgebaut ist als beim gesunden Menschen. Sie ist leider durchlässiger und deshalb kommt der Körper auch stärker in Kontakt mit Allergenen von außen, weil der Körper die einfach nicht so gut abwehren kann. Dadurch kommt es zu einer Sensibilisierung im Körper und das in Kombination eben mit der Neigung des Körpers dazu, Allergien auszubilden, führt eben dazu, dass auch oft bei Neurodermitis das Thema Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten eine Rolle spielt. Und in den ersten Lebensjahren sind es vor allem die tierischen Eiweiße, auf die der Körper dort stark reagieren kann. Und je älter die Kinder werden, umso mehr spielen dann die pflanzlichen Eiweiße eine Rolle, wie zum Beispiel aus Nüssen oder eben auch die Gräser und die Baumpollen.
Eine große Baustelle also. Eltern, die sich zunächst selbst auf Ursachenforschung begeben möchten, finden in einem Allergietagebuch einen wertvollen Helfer. Über 2 bis 3 Wochen beobachten sie dabei ihr Kind ganz genau. Es wird notiert, was es zu essen gibt, wie die Hautpflege aussieht und welche außergewöhnlichen Ereignisse den Alltag prägen. Nicht zuletzt wird natürlich die Haut beobachtet. Auf diese Weise lässt sich bei einer anschließenden Auswertung mit dem behandelnden Arzt, Heilpraktiker oder zum Beispiel bei dir, Romy, feststellen, welche Faktoren zur Verschlechterung des Hautbildes beigetragen haben könnten. Was hältst du grundsätzlich von dieser Herangehensweise?
Ja, zunächst einmal wäre mir wichtig, das ganze Thema Neurodermitis beim Kind noch mal ein bisschen einzuordnen. Man muss wissen, dass bis zu 60% aller Babys in ihren ersten Lebensmonaten mit Hautekzemen zu kämpfen haben. Der kleine Organismus ist ja noch sehr sensibel, die Haut ist noch sehr sensibel und es gibt sehr viele Faktoren, mit denen sich der Körper auseinandersetzen muss, wie zum Beispiel Entwicklungsschritte, das Zahnen, kleine Infekte, überhaupt das Kennenlernen der Welt, in der er lebt. Und das kann es schnell mal zu Disbalancen kommen und eben auch zu leichteren Ekzemen auf der Haut. Und hier möchte ich einfach Eltern ermutigen, dort positiv heranzugehen und das nicht überzubewerten, weil in vielen dieser Fällen verwächst sich das ganz von allein. Und ja, da hilft es einfach, dem Ganzen nicht zu große Aufmerksamkeit zu schenken, sondern darauf zu vertrauen, dass der Körper das alles wieder hinbekommt. Anders sieht es natürlich aus. Wenn der Körper stark betroffen ist und im Dauerschub ist, dann kann man natürlich schon mal über die Ernährung nachdenken. Und da hilft auf jeden Fall auch ein Ernährungstagebuch. Das kann man sich zum Beispiel auch auf meiner Website herunterladen. Und dort schreibt man das alles auf, was man gegessen und getrunken hat und auch, was es an außergewöhnlichen Ereignissen gab. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, denn auch Aufregungen wie von Geburtstagen oder von anderen Dingen im Alltag des Kindes lassen die Haut meistens stark reagieren. Ja, und dann kann man das nach 1 bis 2 Wochen auswerten. Man muss da halt schauen, dass man nicht in eine Sackgasse kommt, weil es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man dabei zu beachten hat, um gegebenenfalls den Lebensmitteln auf die Spur zu kommen. Und man muss die richtigen Lebensmittel finden. Das ist einerseits die Herausforderung und andererseits den Ernährungsplan eben so bauen, dass man das Kind nicht unnötig einschränkt. Denn wenn man einfach pauschal sehr vieles meidet, weil man Angst davor hat, es könnte die Haut verschlechtern, ohne dass es wirklich nachgewiesen ist, dann ist es einmal ein sehr großer Stress, den man sich macht, weil man ständig irgendwie die Ernährung durchplanen muss. Und andererseits kann es auch so weit gehen, dass der Körper vielleicht nicht mehr ausreichend mit den Nährstoffen und Vitaminen versorgt wird, die er in dieser sensiblen Entwicklungsphase braucht. Also wäre hier mein Appell, wenn man den Verdacht hat, dass Lebensmittel im Spiel sind, dann doch lieber das Ganze mit Unterstützung eines Ernährungsberaters durchzuführen, um dort dann auch aus diesem Protokoll die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Das heißt, man kann im Endeffekt schon mal ein Allergietagebuch für sich selbst nutzen. Wir haben ja auch eins auf unserer Website, also man kann sich das mal runterladen, mal ausfüllen, aber ohne, dass man jetzt gleich den ganzen Alltag umkrempelt, sondern einfach nur mal, um sich vielleicht bewusst zu machen, auf was wird möglicherweise reagiert. Und sobald man dann vielleicht dann Vermutungen hat, dass man sich dann wirklich an Fachpersonal wendet, oder? So wäre deine Empfehlung.
Ganz genau, das hast du gut zusammengefasst, weil dann kann man wirklich noch mal ganz gezielt überprüfen, ob die Vermutung richtig ist. Und dann kann man nämlich auch darüber sprechen, wie gehe ich denn jetzt mit dieser Erkenntnis weiterhin um.
Okay. Und wenn dann eben eine konkrete Vermutung da ist, jetzt entweder man hat selbst irgendwie, dass man sagt, man glaubt, dass einfach meinetwegen auf Milch, auf irgendwas wird reagiert, oder jetzt zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dir, dass du sagst, also ich würde in die Richtung Nüsse gehen oder einfach, dass man weiß, in welche Richtung man sich orientieren kann, dann ist es ja so, dass dann wirklich eigentlich auch ein Allergietest dann notwendig ist, oder ein Test auf Unverträglichkeiten. Und wie sehen überhaupt so Allergietests jetzt für Säuglinge oder kleine Kinder jetzt aus? Und welche Lebensmittel sind es denn vorrangig, die dann da ausgetestet werden?
Ja, also bei Allergietests gibt es verschiedene, zum Beispiel den Pricktest, der auf der Haut durchgeführt wird. Den würde ich aber nicht empfehlen, weil der sehr ungenau ist. Also bei Säuglingen und kleinen Kindern ist quasi der Bluttest der Goldstandard, kann man so sagen. Und man muss dort wissen, dass es leider nicht so ist, dass man das Blut abnimmt, untersucht und quasi als Ergebnis bekommt, was für Allergene eine Rolle spielen, sondern man muss jedes potenziell in Frage kommende Allergen einzeln testen. Und dafür gibt es im Regelfall Standardmischungen, die enthalten also die häufigsten Lebensmittelallergene, wie zum Beispiel Kuhmilch oder Hühnerei. Die enthalten auch Baum- und Gräserpollen, Milben und Schimmelpilz. Und dort kann man dann anhand des Blutergebnisses sehen, ob im Körper eine Sensibilisierung gegen gewisse Allergene vorliegt und wie stark diese Sensibilisierung ist. Und auch das ist sehr wichtig, dass man das weiß. Eine Sensibilisierung zeigt nicht unbedingt an, dass der Körper dann, wenn er mit dem Allergen in Berührung kommt, auch wirklich eine Reaktion zeigt. Also insbesondere bei geringergradigen Sensibilisierung muss das nicht bedeuten, dass man, wenn man zum Beispiel Kuhmilch trinkt, dann auch wirklich darauf reagiert. Also auch da ist die Interpretation des Tests wieder auf jeden Fall mit einem Experten vorzunehmen. Und zu deiner zweiten Frage. Also im Kleinkindalter, im Babyalter sind es wirklich häufig die tierischen Eiweiße, die in Frage kommen, insbesondere die Kuhmilch und das Ei spielen häufig eine Rolle. Aber es gibt auch Babys bereits, die stark auf Nüsse zum Beispiel reagieren. Ja, und neben den Allergien gibt es ja dann auch noch die Unverträglichkeiten, über die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Und diese Unverträglichkeiten können genauso stark ausfallen wie allergische Reaktionen, sind aber in so einem Allergietest nicht nachweisbar. Und dort kommt man wirklich am besten voran, wenn man das zum Beispiel über die Ernährung austestet, indem man eben bewusst etwas isst, bewusst etwas weglässt und dann auch wieder gegebenenfalls das bewusst provoziert. Und so kommt man Schritt für Schritt den Dingen auf die Spur. Ne? Also das ist auch wichtig für die Eltern zu wissen, ein Allergietest ist nur ein Teil des ganzen Spektrums, was man da haben kann oder worauf der Körper reagieren kann. Die Unverträglichkeiten sind leider über den Test nicht nachweisbar.
Das ist wichtig, dass du das mit den Unverträglichkeiten noch erwähnst, weil ich schon öfter auf die Information, jetzt eben ohne Expertin zu sein, aber auf die Information gestoßen bin, dass die meisten Kinder oder Babys mit Neurodermitis gar keine richtigen Allergien haben, sondern vielmehr Unverträglichkeiten. Das heißt, hier ist es ja noch schwieriger praktisch herauszufinden, auf was das Baby reagiert und was eben als möglicher Provokationsfaktor in Frage kommt. Und wie du das gerade erklärt hast mit diesem Weglassen, Hinzufügen, ich glaube, da tut man sich schon ein bisschen schwer, wenn man als Eltern das erste Mal so eine Erfahrung durchlebt, oder? Also da macht es tatsächlich dann Sinn, dass man sich Hilfe sucht.
Genau, ja, also gerade weil man da eben auch schnell auf den Holzweg kommen kann und sich zu stark einschränkt aus Angst, das sieht man immer wieder, dass dann die Familien in so einen Teufelskreis kommen und ganz viele Lebensmittel eingeschränkt werden, weil man mal irgendwo gehört hat, dass das nicht gut sein soll. Und hier ist es wirklich einfach wichtig, dass man rausfindet, was ist im konkreten Fall wirklich gegebenenfalls das Problem und nur das dann streicht. Und da gibt es eben wirklich zum Beispiel über Rotationsdiäten gute Möglichkeiten, wie man das schnell und zielgerichtet eben auch finden kann.
Also nochmal zusammenfassend, Unverträglichkeiten und Allergien können Neurodermitis-Schübe auslösen, müssen sie aber nicht. Findet man jetzt heraus, auf welche Nahrungsmittel ein Baby tatsächlich mit Hautirritationen reagiert, reicht es oft tatsächlich schon aus, wenn man den Speiseplan dahingehend anpasst. Doch wie sieht es jetzt mit einer stillenden Mutter aus? Welche Allergene werden über die Muttermilch übertragen? Sprich, sollte eine stillende Mutter selbst Lebensmittel meiden, auf die das Baby selbst allergisch reagiert oder nicht?
Ja, also alles, was die Mutter isst und trinkt, findet sich auch in Spuren in der Muttermilch wieder. Also nicht nur zum Beispiel der Geschmack wird davon beeinflusst, sondern eben auch die Allergene gehen zum Teil in die Milch über. Und wenn ein Baby stark sensibilisiert ist und wirklich schon stark reagiert auf ein gewisses Allergen, dann kann das über die Muttermilch bereits ausreichen, dass das Baby allergische Symptome zeigt. Und dann ist natürlich auf jeden Fall angebracht, wenn man da eine klare Allergiediagnose hat, auf diese Lebensmittel dann als Mama zu verzichten. Genau. Und ansonsten gilt für stillende Mütter eigentlich genau das, was wir jetzt im Vorfeld auch für die Kinder selbst gesagt haben. Man kann, wenn man einen gewissen Verdacht hat und zum Beispiel überlegt, reagiert mein Kind auf Milch, dann kann man als Mama mal 3, 4 Tage Milchprodukte bewusst aus dem Speiseplan streichen und schauen, ob das über das Stillen schlussendlich Auswirkungen auf der Haut des Babys zeigt. Also es müsste ja dann in diesem Zeitraum eine Verbesserung spürbar sein.
Okay, da möchte ich an dieser Stelle nochmal auf das Thema Stillen eingehen, weil es ja doch auch ein wichtiges Thema ist und sehr viel Unsicherheiten damit verbunden sind. Neueste Empfehlungen raten zu 4 Monaten ausschließlich Stillen. Besteht ein erhöhtes Risiko an atopischer Dermatitis zu erkranken, weil zum Beispiel beide Elternteile oder ein Elternteil Atopiker ist? Dann wird dazu geraten, ab dem 5. Monat mit deiner ersten Konfrontation mit kritischen Nahrungsmitteln über die Beikost zu starten. Das soll dafür sorgen, dass praktisch der Körper sich frühzeitig an diese Allergene gewöhnt und dass eine Art Toleranzbildung stattfindet. Das wiederum würde dann Allergien und Unverträglichkeiten vorbeugen. Teilst du diese Meinung? Und wenn ja, wie könnte eine frühzeitige Konfrontation mit Allergenen für Babys im ersten Lebensjahr aussehen?
Also ich teile diese Meinung auf jeden Fall, aber es geht schon eher als im ersten Lebensmonat los. Es geht bereits im Mutterleib los. Bereits in der Schwangerschaft kann die Mama dazu beitragen, dass das Kind möglichst tolerant gegenüber Allergenen wird und ja später einfach keine Allergien entwickelt. Man hat natürlich keine Garantie dafür. Aber es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass der Körper den regelmäßigen Austausch und Kontakt mit seiner Umwelt braucht. Also, dass es hilfreich ist, sich an der frischen Luft zu bewegen. Dass es hilfreich ist, Kontakt, mit Tieren zu haben. Dass man im Haushalt nicht alles desinfizieren muss, sondern dass da auch ein bisschen Hausstaub etc. liegen darf. Und dass auch eine vielseitige Ernährung dazu beiträgt, dass der Körper einfach immer wieder verschiedene Impulse bekommt und dadurch einfach weniger sensibel reagiert und gegenüber Allergenen tolerant ist. Und das geht, wie gesagt, schon bei der Schwangeren los und setzt sich dann später beim Baby fort. Wenn das Baby Beikostreifezeichen zeigt, das ist also im Regelfall mit Beginn des 5. Lebensmonats bis zum 7. Lebensmonat. Das ist so dieses 3-Monats-Fenster, in dem man damit anfangen sollte. Und dort sollte man jetzt auch nicht zwanghaft im 5. Monat beginnen, wenn das Baby noch nicht breit ist, aber dieses Fenster zumindest nutzen. Und da gilt es, es gibt eigentlich keine Tabus. Die Babys sollten tatsächlich jede Lebensmittelgruppe bei der Beikosteinführung angeboten bekommen, also Milchprodukte, Ei, Nüsse, Fisch. Das darf alles in den Speiseplan rein. Wichtig ist dort, dass man natürlich das mit Augenmaß macht und mit Ruhe und nicht alles wild durcheinander. Das heißt, mindestens 3 Tage ein Lebensmittel in Ruhe testen, bevor man ein neues einführt. Das hat einfach den Hintergrund, dass sich der Körper in Ruhe daran gewöhnen kann. Und wenn es eben doch Reaktionen auf ein neues Lebensmittel geben sollte, dann hätte man diese 3 Tage, um das zu erkennen und auch ganz bewusst auf dieses eine Lebensmittel zurückzuführen. Wenn ich jetzt aber mehreres wild durcheinander gebe, also zum Beispiel ein Quetschi mit verschiedensten Obstsorten drin oder vielleicht noch Getreide reingemischt, dann reagiert das Kind über die Haut, dann fällt es mir schon wieder sehr schwer, zu erkennen, was dann jetzt die Ursache dafür war. Also deshalb immer nur eins und immer über mindestens 3 Tage, ehe etwas Neues dazukommt. Und auch rundherum kann man noch mehr tun, um die Toleranzentwicklung zu fördern. Also ganz wichtig ist es zum Beispiel, Infekte des Kindes in Ruhe auskurieren zu lassen, auch Fieber bewusst zuzulassen und es nicht als Krankheit zu sehen, sondern als Signal des Körpers, dass er dabei ist, sich zu heilen. Nicht also automatisch immer zum Fiebersaft und zum Zäpfchen zu greifen, sondern das wirklich nur dann zu nutzen, wenn das Kind sehr stark unter seinem Fieber und auch anhaltend darunter leidet. Ja, weitere Punkte sind dann, wie ich schon für die Mama gesagt habe, viel Bewegung, viel draußen in der Natur spielen. Wenn Tiere im Haushalt sind, das ist durchaus in Ordnung, die muss man also nicht abschaffen oder so etwas. Und keine übertriebene Hygiene gilt auch fürs Baby.
Also zuletzt habe ich noch eine Frage, die mir als dreifache Mutter selbst schwer im Magen liegt. Zucker, Zitrusfrüchte und allerhand Lebensmittel, die die Kindheit auf ihre Weise so schön bunt und spannend machen, fördern bekanntlich den Juckreiz und verschlechtern die Haut, ohne dass jetzt unbedingt Unverträglichkeiten vorhanden sind. Nur lässt der Kontakt nicht immer, also lässt sich der Kontakt nicht immer vollends vermeiden. Im Kindergarten zum Beispiel werden Muffins gebacken und auf dem Kindergeburtstag schlecken die Kinder ein Wassereis. Theoretisch müssten wir als betroffene Eltern permanent einen Riegel vorschieben, indem wir Einladungen ablehnen oder strikte Spielregeln für unsere Kinder vorgeben. Dadurch gelänge es uns vielleicht, kritische Lebensmittel zu meiden. Zugleich aber würde das Stresslevel steigen. Und Stress, das ist bekannt, ist mindestens genauso, ja, Neurodermitis Schub auslösend, kann man sagen, wie wenn ein Kind auf Hausstaubmilben oder Nusskuchen reagiert. Was empfiehlst du betroffenen Eltern? Wie lässt sich eine Balance zwischen das darfst du nicht und ab und zu geht das schon mal finden?
Hier muss man klar unterscheiden. Also wenn eine Allergie diagnostiziert wurde, dann kann man natürlich im Regelfall keine Ausnahmen machen. Da kommt es eher auf eine gute Vorbereitung und Planung darauf an. Also wenn das Kind irgendwohin eingeladen wird, dass ich mich dann vorab erkundige, was es zum Beispiel zu essen geben wird. Und wenn das für mein Kind nicht funktioniert, dass ich ihm dann eben sein Essen mitgebe. Außerdem ist auch dort ein wichtiger Punkt, dass man sich vom Arzt bei starken Allergien Notfallmedikamente verschreiben lässt, die man dem Kind dann auch mitgibt. Auch das ist einerseits natürlich medizinisch sehr wichtig und bringt aber vor allem den Eltern auch eine gewisse Entspanntheit, weil man weiß, dass für den Notfall etwas da ist. Ja, und dann gibt es ja diese Lebensmittel, wie du das angesprochen hast, wo man einfach weiß, die sind selten gut für die Haut, eben wie die Säure aus den Zitrusfrüchten oder auch zu viel Zucker, der ja entzündungsfördernd wirkt. Und hier möchte ich auch noch mal einen Appell setzen, dass man das nicht zu übertrieben einschränken sollte, weil das auch einfach wiederum Stress auslöst, Unzufriedenheit bei Eltern und Kind auslöst, ne, wenn man immer Nein sagen muss und dann vielleicht diskutieren muss. Und es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie stark der Schub gerade ist. Aber im Regelfall ist eine gute Lösung, dass man sagt, eine Handvoll beim Kind ist eine gute Portionsgröße für den Tag. Also wenn ich ein kleines Kind habe, dann passt in eine Hand von mir aus 3 Gummibärchen rein und das ist in Ordnung und es wird auch nicht dazu führen, dass die Neurodermitis deshalb explodiert sozusagen. Und als Eltern habe ich natürlich ein besseres Gefühl, weil ich nicht Nein sagen musste. Ja, genauso kann man das mit Zitrusfrüchten oder eben auch anderen Lebensmitteln handhaben, wo man das Gefühl hat, ja, es ist nicht optimal für die Haut. So schränkt man sich nicht zu sehr ein und so lässt man auch der Krankheit jetzt nicht im Alltag da einen zu großen Raum, sodass sich da alles immer nur noch ums Essen dreht und um du darfst oder du darfst nicht. Ne, eine Handvoll ab und zu ist da meist das bessere. Die bessere Lösung für alle.
Ja, vielen Dank, liebe Romy, für das schöne Gespräch. Ganz toll, dass du so viele Tipps und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Allein schon die Gewissheit, nicht allein mit der Hautkrankheit zu sein oder auch zu wissen, an wen man sich wenden kann, wenn man Hilfe braucht, hilft ja manchmal schon, um dem Ganzen entspannter entgegenzublicken.
Ja, liebe Martina, vielen Dank für das schöne Gespräch und bis bald mal wieder. Tschüss!
Statistisch gesehen erkrankt in Deutschland etwa jedes sechste Kind innerhalb der ersten Lebensjahre an einer Form des atopischen Ekzems. Manche stärker, manche weniger stark. Sehr häufig verwächst sich die Neurodermitis bis zum Eintritt in die Grundschule. Eine bewusste Ernährung, die richtige Hautpflege, reizarme Kleidung und ein möglichst stressreduzierter Alltag verlängern die Abstände zwischen Neurodermitis-Schüben und sorgen im besten Fall dafür, dass diese gar nicht mehr auftreten. Menschen wie Romy begleiten dich auf deinem Weg aus dem Juckratz-Kreislauf. Nimm Hilfe an, wenn du merkst, dass du alleine in einer Sackgasse landest. Denn, und dies kann ich nicht oft genug betonen, Stress, den du durchlebst, der spiegelt sich auch auf der Haut deines Babys wieder. Im Umkehrschluss bedeutet dies, geht es dir gut, gibst du der Neurodermitis die Chance zu heilen, mit ganz viel Geduld und dem Wissen um die Bedürfnisse hochsensibler Haut. Ich wünsche dir und deinem Kind von Herzen alles Gute. Chill and Feel, der Podcast für glückliche und gesunde Babys.